Schönen guten Morgen, ich grüße euch alle ganz besonders und ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Ich möchte mit einer kleinen Übung anfangen. Schließt doch mal bitte alle eure Augen. Ja, auch da hinten Augen schließen. Jawohl, ich sehe alles. Sehr gut. Und jetzt stell dir vor, du bist ein Jünger Jesu. Vielleicht hast du noch einen Bart. Du bist ein Jünger Jesu. Und wenn du dir das vielleicht gerade nicht vorstellen kannst, dann stell dir doch vor, du könntest dir vorstellen, dass du dir das vorstellen kannst. Also du bist ein Jünger Jesu und du bist gerade mit Jesus am Badesee und da ist noch eine große Menschenmenge. Und dann fragt plötzlich einer der Leute dort Jesus, lohnt es sich überhaupt mit Gott eine intensive Beziehung zu leben? Also ihr dürft auch gerne wieder eure Augen aufmachen. Ja. Und das fragt einer, lohnt es sich überhaupt mit Gott eine intensive Beziehung zu führen? Und Jesus erzählt ihm das Gleichnis vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle, für die ein Händler seinen gesamten Besitz verkauft. So kostbar, erzählt Jesus, ist eine Beziehung zu Gott. Wir dürfen alles dafür hingeben. Es gibt nichts Wichtigeres. Und dann fragt eine andere Person Jesus, Jesus, wenn Gott das Beste ist, was es gibt, warum haben dann nicht alle eine Beziehung zu Gott? Und wieso leben dann nicht alle nach seinem Willen? Und Jesus erzählt ihm, oder zeigt erstmal auf die Felder daneben an, und sagt ihm, pass mal auf, Gott gibt jedem die Chance, aber die Bemühungen Gottes fallen nicht immer auf fruchtbaren Boden. Wie die Samenkörner nicht immer aufgehen, weil sie auf den Weg, unter Dorn oder auf felsigen Boden fallen. So ist das auch mit Gottes Reden. Und dann ist da noch eine dritte Person. Vielleicht heißt sie Ogi oder Inge oder Klaus oder Johanna oder Susanne. Und diese Person, also er oder sie, fragt, warum schafft Gott nicht eine Welt ohne Böses? Warum schafft Gott nicht eine Gemeinde ohne Böses? Rein und sündlos. Das ist die Frage, um die es heute gehen wird. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass ich gerade viel von den Gleichnissen des Reich Gottes erzähle. Das tue ich, weil der Predigtext heute in Matthäus 13 steht. Das ganze Kapitel, da geht's um das Reich Gottes. Also, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne bei Matthäus 13, die Verse 24 bis 30 aufschlagen. Es wird aber hier auch am Beamer angezeigt. Und da wird die Antwort gegeben, warum es Böses in der Welt gibt. Ich sag's auch nochmal in meinen Worten. Also, warum ackern wir Christen uns ein ab für Jesus und sein Reich, während andere Menschen böse sind und in wilde Partys feiern in Saus und Braus? Also, ich habe einen guten Freund von mir, den Stefan, gebeten, den Bibeltext vorzulesen, damit ihr nicht nur meine wunderschöne Stimme heute Morgen hört, sondern auch noch eine andere wunderschöne Stimme. Danke, dass du vorliest.
Ja, ich lese Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut?« »Ein Feind von mir hat das getan«, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, »Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln?« »Nein«, entgegnete der Gutsherr, »ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune.«
Super, vielen Dank. Ich habe euch hier noch eine Vereinfachung das Gleichnis mitgebracht. Also ich habe das bildlich dargestellt. Ich mache das immer gerne, damit ich einen Text besser verstehe, wenn ich das visuell habe. Vielleicht sieht man das nicht so gut. Hier sind noch Pfeile. Und zwar im Reich Gottes, da gibt es den Bauern und den Feind. Also im Reich Gottes gibt es auch den Feind. Und die beide sehen, der eine sieht die gute Saat und der Feind sieht die böse Saat. Und beides bleibt bis zur Ernte, bis zum Schluss ist beides da. Und dann kommt die gute Saat, also der Weizen kommt in die Scheune und die böse Saat wird verbrannt. Lasst das Bild doch einfach mal kurz auf euch wirken. Gut, zum Glück erklärt Jesus seinen Jüngern das Gleichnis später nochmal. Dann müssen wir jetzt nicht wild rumspekulieren, was was ist. Und da habe ich einen anderen guten Freund von mir, den Willi, gebeten, das vorzulesen.
Ab Vers 36. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreiches. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen. Die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre.
Klasse, danke. Ich habe ein wenig recherchiert und bin auf eine wichtige Info gekommen, die sehr wichtig ist zum Verständnis. Ich werde sie einfach mal mit euch teilen. Und zwar bei dem Unkraut, um das es sich hier handelt oder wahrscheinlich handelt, das ist eine Grasgattung mit dem Namen Lolch. Ihr seht das hier. So sieht Lolch aus. Das sieht dem Weizen sehr ähnlich, so dass man es nur sehr schwierig unterscheiden kann. Wenn das dann gesät wird, dann kann man das eigentlich so gut wie gar nicht unterscheiden. Und wenn die Pflanze dann wächst, dann kann man es unterscheiden, weil die Farbe ein bisschen dunkler ist. Es ist aber so, dass wenn das schon aufwächst, dann sind die Wurzeln mit dem Weizen so sehr verflochten, dass wenn du das Unkraut rausreißt, dass dann der Weizen auch damit beschädigt wird. Das steckt dahinter. Und noch zu dem Lolch, das ist leicht giftig und wenn du das isst, dann bewirkt das Schwindel und Benommenheit. Es ist aber auch so, also es ist keine gute Droge oder so, ja, weil es sehr, sehr bitter ist und einen sehr unangenehmen Geschmack auslöst. Also esst es gar nicht. Und das Aussondern, das erfolgte damals ganz gewöhnlich nach dem Trechen. Und das Unkraut war zwar von der Größe und der Gestalt dem Weizen sehr ähnlich, jedoch unterscheidet es... Achso, das habe ich gerade schon gesagt. Genau. Auf jeden Fall ist das nicht nur in dem Gleichnis so und irgendeine Geschichte, sondern das ist real, dass Leute Unkraut auf das Feld eines Bauern gesät haben, um den Menschen zu schaden. Und in Indien ist das heute noch so, dass eine der schrecklichsten Drohungen, die du einem anderen Menschen sagen kannst, ist: Ich werde böse Saat auf dein Feld sehen. Gut, also zurück zum Text nochmal. Der Bauer überrascht seine Erntearbeiter mit einer verblüffenden Antwort. Unkraut und Weizen sollen zusammenwachsen. Er sorgt sich um seinen Weizen. Also Gott sorgt sich um seine Kinder, die außersehen beschädigt werden könnten. Er will lieber, dass die Ernte und das Unkraut gebündelt werden und dann der Weizen eingesammelt wird. Also bei der Ernte wird das dann getrennt. Böse und gute Kinder. Und mir ist aufgefallen, dass hier Gottes Person nochmal deutlich wird. Gottes Eigenschaft von Liebe und Barmherzigkeit wird hier nochmal deutlich. Gott, es ist so wichtig, dass uns, seinen Kindern, nichts zustößt. Uns soll nichts passieren, nicht ein Haar soll gekrümmt werden. Und deswegen lässt er lieber Leid zu. Deswegen lässt er das Böse zu, bevor er es ausreizt oder auslöscht. In dem Gleichnis wird auch noch der Wachstum von Gut und Böse beschrieben. Das Böse wächst immer größer und das Gute wächst immer größer. Also beim Bösen, wenn wir in die Gesellschaft schauen, dann sehen wir Hass, Macht und Kriege. Doch auch das Gute wächst immer mehr, Gemeinden entstehen. Wir haben das gerade bei Bettina und die Schwester aus Paraguay war das, ne? Peru, ja. Zum Beispiel, ne? Menschen lernen das Evangelium kennen und Gutes wächst. Menschen werden geheilt und befreit. Jesus beschreibt mit dem Gleichnis auch unsere Lebenswirklichkeit. Es gibt Gutes und Böses in unserem Herzen, in unserer Gemeinde und in der Welt. Und hier ist es so, dass das Böse herauszureißen, das ist Gottes Aufgabe und er wartet ab, weil er uns, seinen Kindern, nicht schaden möchte. Wir können das Böse nicht herausreißen und das ist jetzt also die Antwort bezüglich der Frage, warum es Böses in der Welt gibt. Gott, ist es so wichtig, dass uns nichts passiert. Und deswegen gibt es Böses in der Welt. Das wird in diesem Gleichnis beschrieben. Also jetzt habe ich euch gezeigt, was der Text sagt. Und das möchte ich jetzt nochmal mehr in unseren Alltag bringen. Und da werde ich jetzt drei Bereiche beleuchten. Also einmal unser Herz, unsere Gemeinde und unsere Welt. Und dafür werde ich ein Beispiel benutzen. Das wird allen Fußballbegeisterten gefallen. Genau, ich werde das versuchen, so genau wie möglich zu erklären, weil ich weiß, nicht jeder ist hier ein Fußballfan. Wichtig ist, dass ihr jetzt gut aufpasst, weil ich auf dieses Beispiel auch immer wieder Bezug nehmen werde. Also im Reich Gottes ist es so, dass das Reich Gottes ist schon da. Es ist durch Jesus in diese Welt gekommen. Es ist schon da, es ist angebrochen, aber es ist auch noch nicht vollendet. Es ist noch nicht komplett. Und das kann man mit der Saison vom FC Bayern München vergleichen. Und zwar, also ich bin selber kein Bayern großer Fan, aber ich finde das Beispiel sehr gut, weil Bayern München ist in dieser Saison schon deutscher Meister. Die Saison ist noch gar nicht zu Ende. Es ist noch nicht zu Ende. Aber der Punktvorsprung von Bayern München auf den Zweitplatzierten ist so groß, dass sie schon gar nicht mehr eingeholt werden können. Also Bayern ist deutscher Meister, die Saison ist aber noch gar nicht rum. Sie müssen immer noch weiterspielen, immer noch weiterkämpfen. Genau. Und so ist das ungefähr mit dem Reich Gottes. So ist das mit uns als seinen Kindern. Also ich werde uns mit den Spielern vom FC Bayern ungefähr gleichstellen. Ja? Ich glaube, das wäre schön, wenn wir alle so viel Geld verdienen würden wie die. Genau, aber ist ja nur ein Beispiel. Also, wir sind jetzt schon die Sieger. Wir als Kinder Gottes sind jetzt schon die Sieger. Die Saison ist aber noch nicht zu Ende. Das Reich Gottes ist noch nicht komplett da. Wir wissen, wir sind schon die Sieger. Es ist aber noch nicht vollbracht. Wir müssen noch weiter kämpfen und weiter spielen. Gut. Ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden. Halleluja. Okay. Also ich werde jetzt auf unser Herz eingehen. Sagt doch ruhig mal alle unser Herz. Genau, ich höre gerne, wenn ihr dabei seid. Unser Herz ist im Reich Gottes erfüllt mit Gottes Liebe. Und im Reich Gottes ist es so, dass der Teufel aber kommt und versucht uns anzufechten. Die Anfechtung des Teufels bewirkt Zweifel. Wo wir gestern noch voller Vertrauen waren, Gott meint es gut mit mir, kommen vielleicht heute schon Gedanken wie, ob Gott mich wirklich bedingungslos liebt, ob Gott mir wirklich alle meine Sünden vergeben hat. Ich denke, wir alle wissen, dass das voller Blödsinn ist. Aber trotzdem taucht es immer wieder in meinem Kopf auf. Zweifel. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass oft der Gedanke kommt, habe ich es wirklich drauf? So, als Mann habe ich es drauf? Und dann versuche ich damit so umzugehen, dass ich in meinem Kopf bete, im Namen Jesus, dieser Gedanke muss jetzt gehen, weil er nicht in meinen Kopf gehört. Es ist nicht meine Identität, dass ich es nicht drauf habe, sondern meine und eure Identität ist, wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zu ihm. Und in Gottes Augen haben wir alles voll drauf. Gut. Also in dem Beispiel würde das bedeuten, dass Bayern ist jetzt schon der Beste. Die Bayern-Spieler sind jetzt schon die Besten. Man kann sie nicht mehr einholen. Man kann sie nicht mehr besiegen vom Punkteschema her. Aber trotzdem werden sie auch mal ein Unentschieden spielen oder eine Niederlage einfangen, so wie gestern. Da wird sich der Gerd sehr freuen. Der ist nämlich Augsburger. Gut. Also, unsere Identität steht fest. Wir sind Kinder Gottes. Egal, was wir denken oder fühlen. Wir sind wunderbar. In Gottes Augen. Gut. Also mein Tipp an dich wäre jetzt noch heute Morgen, lerne mit deinen Gedanken umzugehen. Gut, zweiter Punkt. Unsere Gemeinde. Sagt doch alle nochmal so schön, unsere Gemeinde. Sehr schön. Also, die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Heiligen. In unserer Gemeinde gibt es nach dem Text jedoch nicht nur gute Leute. Die Heiligen sind oft Scheinheilige oder tun schlechte Dinge. Fakt ist, wir sind alle zur Nachfolge berufen und sollen Frucht bringen. Also wenn ich das jetzt nochmal mit dem Beispiel von Bayern München vergleiche, dann ist Bayern jetzt schon der Sieger. Sie werden jedoch trotzdem immer wieder Fehler machen, oder schlecht spielen. Das macht aber nichts, weil sich an dem Sieg nichts ändern wird. Genauso ist das auch bei uns. Wir werden Fehler machen, wir werden Schlechtes tun, doch an dem Sieg, den wir jetzt schon durch Jesus errungen haben, kann sich nichts mehr ändern. Und das Böse werden wir überwinden, wie das in Römer 12, 21 so schön steht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern... Sehr gut, ihr seid gute Bibelprofis. Und das geschieht, indem wir Jesus in unsere Mitte holen. Durch Gebet, durch Umkehr, durch Versöhnung, durch Vergebung. Es ist die Liebe zum anderen. Und das Gute in der Gemeinde wächst, wenn wir uns miteinander immer wieder neu unserem Auftrag zuwenden, den uns Jesus gegeben hat. Das ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Also, mein zweiter Tipp heute Morgen an dich wäre, übe das, in Liebe zu kommunizieren, immer wieder zu vergeben, nicht schlecht über andere zu reden. Da habe ich nochmal eine Übung für euch. Und zwar, sag doch mal, ich vergebe. Ja, sag das ruhig nochmal. Ich vergebe. Das sind machtvolle Worte. Und wenn wir diese nutzen, dann verändert sich ganz viel. Vielleicht haben das einige von euch schon erlebt. Und vielleicht ist es für manche gerade dran, zu vergeben und Bitterkeit abzuschütteln im Leben, wo uns Schlechtes angetan wurde, wo wir Schmerz erfüllt sind. Okay, zum dritten und zum letzten Punkt. Unsere Gemeinde. Sehr gut. Jesus streut das Gute in diese Welt. Hä? Ach so, unsere Welt. Ja, sehr gut. Okay, ich mach einfach mal weiter. Jesus streut das Gute in diese Welt. Statt des Guten fällt uns eher das Böse auf. Terrorakte rund um die Welt, Gewaltdelikte, Kriege, Hungerskatastrophen. Also, wenn wir Nachrichten schauen, dann ist das ja immer nur voll von schlechten Nachrichten, oft. Doch es ist nicht unsere Aufgabe als Christen, Es ist nicht unsere Aufgabe, über all das zu richten. Es ist Gottes Sache, das Unkraut zu bündeln und ins Feuer zu werfen. Unsere Konzentration gilt dem Guten. Das dürfen wir unterstützen und fördern. Wenn wir auf das Böse schauen, dann werden wir gelähmt. Schauen wir auf das Gute, auf die Kraft Gottes, und dann sind wir jetzt schon die Sieger. Und das Böse rückt in die richtige Perspektive, nämlich in den Hintergrund. Also wenn ich nochmal auf das Beispiel zurückgreife, dann wissen wir, wir sind jetzt schon die Sieger. Bayern weiß, sie sind jetzt schon die Sieger. Doch trotzdem wird immer mal wieder was Schlechtes passieren. Das ist ja gar keine Frage. Doch sie dürfen sich von dem nicht lähmen lassen, sondern weiter nach vorne spielen. Und für uns Christen ist das jetzt schon sicher, dass wir einen Platz im Himmel haben. Wir sind jetzt schon gerettet. Und das hat Jesus am Kreuz erkauft. Wir dürfen deshalb für Gutes einstehen. Wir dürfen beten. Beten für soziale Gerechtigkeit. Wir dürfen beten und kämpfen für soziale Gerechtigkeit. Und da würde ich euch gerne einfach mal kurz aus meinem Leben erzählen, wie das bei mir ausschaut. Ich bin in einem Jugendclub am Richtsberg aktiv. Und da haben wir uns als Mitarbeiterteam zum Ziel gesetzt, dass die Jugendlichen zur besten Person werden, die sie sein können. Und das sind Kinder Gottes. Und da wollen wir uns einbringen. Also, mein dritter Tipp heute Morgen an dich ist, werde aktiv im Reich Gottes. Gut, damit bin ich auch schon am Ende. Ich würde das gerne nochmal alles zusammenfassen, weil das sehr viel war. Also, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und aus dieser Liebe heraus gibt es Böses in dieser Welt. Weil Gott macht keine Fehler und Gott ist der Ansicht, dass es so gut für uns ist. Halleluja. Also, erstens, Jesus zeigt uns, wie das Gute in unserem Leben wachsen kann. In seiner Liebe sollen wir verwurzelt sein und diese Liebe wird uns im Leben positiv verändern. Jesus lädt uns ein. Jesus lädt dich ein, sich immer wieder neu in Gott zu verlieben und diese Liebe weiterzugeben. Zweitens, gegen den bösen Feind sind wir jetzt schon die Sieger. Wir können ihn jedoch nicht auslöschen. Mit ihm fertig zu werden, das ist Gottes Sache. Und drittens, in dieser Welt dürfen wir für soziale Gerechtigkeit kämpfen und anderen Gutes tun in der Liebe Gottes. In diesem Sinne, liebe Brüder und Schwestern, seid ermutigt, denn wir sind jetzt schon die Sieger. Wir müssen jedoch immer noch ausharren und warten und kämpfen. In diesem Sinne seid gesegnet und ich würde jetzt gerne noch beten. Ihr seid herzlich eingeladen mitzubeten. Jesus, wir lieben dich und du bist das Beste, was uns je passiert ist. Danke, dass wir aus Liebe und Gnade errettet sind. Und ich bete, dass du uns segnest, um in deinem Reich weiter zu warten, auszuharren und zu kämpfen. Amen.